Es passiert immer wieder. Menschen werden plötzlich Product Owner genannt, aber keiner sagt ihnen, was sie machen sollen, was das genau heißt. In dieser Folge schauen sich Tim und Oliver dazu verschiedene Kontexte an und geben aber auch konkrete Handlungsempfehlungen, wie Menschen gut mit solchen Situationen umgehen können. Euch nun viel Spaß und hoffentlich viele hilfreiche Impulse mit dieser Folge.
In der letzten Zeit kam immer wieder der ein oder andere PO zu uns und hat gesagt, ich heiße jetzt Product Owner, aber eigentlich hat mir gar keiner gesagt, was ich denn so alles machen soll und hat mich umbenannt. Und die Aufgabenstellung ist natürlich spannend, ne? Also wenn man einfach nur umgelabelt wird in irgendeiner Art und Weise, aber eigentlich fehlende Orientierung hat oder gar nicht so genau weiß, was das denn so bedeutet, jetzt Product Ownerin oder Product Owner zu sein. Und über dieses Thema möchte ich mich gerne unterhalten mit Tim. Und Tim ist an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Olli.
Ich habe jetzt einfach gesagt, bei uns schlagen Menschen auf, die auf einmal Product Owner heißen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ist das bei dir denn tatsächlich auch so?
Ja und nein, also es schlagen seltener die Menschen auf, die dann plötzlich Product Ownerin oder Product Owner genannt werden, sondern vielleicht eher die Menschen aus der Personalentwicklungsabteilung oder aus dem IT-Leadership oder aus dem Produktleadership, die da mit in diesen Konstrukten drin sind und sagen, ich brauche hier was für meine Leute, weil die sind verwirrt oder die sind, also verwirrt klingt jetzt falsch, ne? Die sind psychologisch unsicher, würde ich sagen. Und das ist aber als Ganzes eine Beobachtung, die man schon regelmäßig machen kann. Agil zu arbeiten ist halt irgendwie auch ein Trend und ein Hype, immer noch. Nach Scrum zu arbeiten ist ein Hype. Häufig werden aber auch Menschen als Product Owner bezeichnet, obwohl gar kein Scrum oder was nur sehr wenig daran angelehntes gemacht wird, weil halt diese Titelbezeichnung Product Owner sicherlich auch mehr und mehr ja, im Recruiting hilfreich ist. Du hast ja mal eine komplett eigene Folge hier auch gemacht, ne, zu den Stellenausschreibungen, wo Product Owner draufsteht. Und das ist jetzt meiner Ansicht nach so die verlängerte Idee davon, dass Organisationen auf diesen Zug aufspringen, etwas als Product Owner zu bezeichnen, aber den Menschen, die das dann betrifft, gar nicht so richtig gut erklären, was das denn jetzt nun heißt und was sie für Erwartungen erfüllen sollen.
Lässt sich bei den Organisationen, die da anfragen oder die Personal-HR-Abteilung, die anfragen, irgendeine Art von Muster erkennen? Also sind das Organisationen, die gerade erst anfangen oder vielleicht schon einen gewissen Weg der Reise genommen haben?
Ich würde, also es wird eine spannende Folge, wenn wir uns dran halten wollen, auf den Satz, es kommt drauf an zu verzichten.
Ja.
Fangen wir mal so an. Der Kontext, den ich sehr häufig beobachte, ist, dass es sich um große Organisationen handelt, wo das passiert. Also irgendwie Konzerne, egal ob jetzt Banken, Versicherungen, Handel, Telco, das ist wahrscheinlich, hat das eine höhere Häufigkeit als Startup oder Scale-up. Und dann ist halt die Frage, ein Kontext, der sehr typisch dabei ist, ist, dass die Organisation selber noch relativ früh auf ihrer eigenen Lernreise ist. Also sprich, vergleichsweise wenig reif sind, was das Thema Agilität per se angeht. Also sprich, es ist eine gewisse Unerfahrenheit da und ich würde sagen, das ist einer der Gründe, weshalb sowas passiert.
Und ich würde da aus meiner Erfahrung heraus noch einen Punkt ergänzen, weil ich glaube, dass sich diese eher größeren Organisationen, die Konzerne, ja sehr häufig auch sehr gerne eine größere Beratungsfirma oder als Unterstützung ins Haus holen. Vielleicht auch, um da in der Hoffnung, da schneller lernen zu können und schneller bestimmte Fortschritte zu machen. Und ich meine, wir haben beide auch auf Seiten der Beratung gearbeitet und manchmal bringt man dann ja auch Slides mit oder ist verleitet, Slides mitzukriegen, wo man dann Vorschläge macht wie, ja, aber dann braucht er halt Product Owner oder er braucht Rolle oder einen Bereich XY, der dann häufig auch von solchen Organisationen übernommen wird und gesagt wird, ja, wir nennen die jetzt um und führen das irgendwie ein. Und anderen Menschen, die dann davon betroffen sind, manchmal auch so dieser Kontext fehlt, ne? Also, dass das eher so von außen kommt und vielleicht sogar auch manchmal so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen Standardfolien sind, obwohl das Unternehmensberatungen ja selten machen, ne?
Natürlich nicht. Ich möchte es aber trotzdem auch nochmal ins Positive wenden und sagen, ja, bei einem vielleicht eher klassisch oder sehr projektgetriebenen Unternehmen kann so ein vielleicht auch externer Impuls durchaus ja auch was Gutes haben. Das ist natürlich so ein bisschen Agilität verordnet von oben, sei es ist eine neue Geschäftsführung gekommen und bestellt, dass jetzt bitte alle agil arbeiten sollen. Oder es ist eben, wie du gesagt hast, eine Consulting-Firma dabei. Das ist im ersten Moment natürlich vielleicht etwas, wo wir schlucken. Aber die Frage ist, ob manchmal so ein Anstoß nicht eben auch genau dieser Funke ist, der etwas auslöst, was im ersten Moment vielleicht noch nicht so doll läuft, was, ne, so was wir es vorher beschrieben haben, was sozusagen belastet ist mit ganz vielen organisatorischen Schulden, so wie wir das nennen, dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht. Aber dass das sozusagen der Nukleus ist, aus dem auch was entstehen kann. Also von daher, für mich ist das trotzdem mit Hoffnung verbunden.
Aber ich habe die Folge ja durchaus eingeleitet mit dem Hinweis, ich werde jetzt plötzlich Product Ownerin genannt, aber mir sagt halt keiner, was ich machen soll. Ne? Also ich bin bei dir, wenn du eine größere Veränderung in der großen Organisation anstoßen willst, dass du vielleicht dann auch irgendwie Unterstützung von außen holen solltest, vielleicht auch von klassischen Unternehmensberatungen. Also ne, ich habe das jetzt extra ein bisschen negativ formuliert, aber ich sehe schon, dass es halt dann auch oft in meinem beschriebenen Szenario dazu kommt, dass vielleicht irgendwie auch ein klassischer Projektleiter, wenn wir vorher groß Projekte gemacht haben, auf einmal Product Owner genannt wird, aber dann tatsächlich diesen Ausspruch macht, ne, Hilfe, ich heiße jetzt PO, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Und dass dann da auch bestimmte Dinge halt einfach in der Kommunikation vielleicht auch nur an diese Menschen fehlt und dass dann eine extrem große Unsicherheit tatsächlich auch entsteht.
Ja, ein anderes Beispiel kann ja auch sein, dass es innerhalb eines Unternehmens wirklich einen sehr reifen, agilen Teil gibt. Also im Sinne von in irgendeiner Art, in irgendeiner Ecke des Unternehmens ist sehr viel Agilität entstanden. Vielleicht auch ein sehr gutes Verständnis der Product Owner Verantwortlichkeit. Und nur ich selber komme jetzt, wechsle den Bereich zum Beispiel oder komme von außen in so eine Organisation und hab deshalb diese Hilfe, ne? Ich werde jetzt so genannt, im Sinne von, mir fehlt da noch die Erfahrung. Ich habe vielleicht super langjährige Erfahrung als Projektleiter, als Teamleiterin, als whatever, ne? Sales, Business Development, Architekt, ITler. Und jetzt helfen mir diese langjährigen Erfahrungen vielleicht nicht mehr. Das ist ja auch dieses Thema Hilfe. Ich bin unsicher. Es wird selten so benannt werden. Aber eigentlich ist es ja nur ein Ausdruck eines nicht linearen persönlichen Entwicklungsprozesses. Und das ist heutzutage, würde ich sagen, es gibt diese linearen Karrierepfade ja kaum noch. Also von daher, das ist erstmal nicht so unüblich, dass so passiert. Die Frage ist jetzt gleich eher, wie fängt das eine Organisation auf? Wie kann ich selber dazu, werden wir sicherlich gleich was zu sagen, was kann ich selber da tun, um aus diesem Hilferuf rauszukommen? Damit ich da mehr Trittsicherheit finde und das Eis dicker wird, auf dem ich stehe.
Kommen wir definitiv gleich zu, aber lass uns kurz noch vielleicht bei unseren natürlich total subjektiven Beobachtungen irgendwie bleiben, wenn wir uns in der Community mit Menschen unterhalten und auch sonstige Beobachtungen. Eigentlich schwingt ja ganz oft mit, dass jetzt auf mir Product Owner draufsteht, ne? Oder ich so gelabelt werde, aber gegebenenfalls doch von Menschen um mich herum eine andere Erwartungshaltung entsteht. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob ich schon weiß, was so ein Product Owner, eine Product Ownerin verantwortet und was ich mich kümmern muss in meinem Kontext, was da relevant ist, ist ja, und das war ja auch so ein bisschen mein Rant in Anführungsstrichen bei den Stellenanzeigen, dass wir Product Owner draufschreiben, aber es vielleicht eine andere oder vielleicht auch unterschiedlichste Erwartungshaltung in der gleichen Firma gibt, was denn jetzt so meine Aufgabe ist, weil mit diesem Umlabeln natürlich auch eine Erwartungshaltung transportiert wird. Dass sich irgendetwas ändert, wird damit transportiert. Ne? Sonst bräuchte ich ja auch den Verantwortungsbereich oder meinen Jobtitel irgendwie nicht umlabeln. Die Erwartungshaltung der anderen ist aber manchmal sehr intransparent oder etwas anderes, was mit Product Owner gemeint ist. Und das finde ich durchaus sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht auch niemanden an meiner Seite habe, und die Diskussionen hatten wir ja auch schon häufiger hier im Podcast, mit einem Agile Coach oder einer Scrum Masterin oder so, die dann mich begleiten kann oder auch die mit dem Rest der Organisation eine Diskussion oder eine Transparenz herstellen kann. Was bedeutet denn jetzt die neue Verantwortung oder warum nennen wir es überhaupt um?
Ja, genau. Wie ist das Umfeld gestaltet? Hilft es mir? Oder noch weiter gefasst, wird dem Umfeld meines Produktteams, bleiben wir mal bei Scrum, wird dem Umfeld des Produktteams, wird den Stakeholdern denn erklärt, was Product Owner hier in diesem Unternehmen bedeuten soll, was Agilität bedeutet, etc. Und das ist, den Fehler habe ich live und in Farbe selber mitgemacht. Wir waren so fokussiert auf uns, ja, damals bei HRS, überhaupt mal in diese Product Owner Rolle reinzukommen selber, überhaupt den ganzen Bereich auf Scrum und Agilität umzubauen und haben da, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Aber ganz bestimmt haben wir unser Drumherum vergessen. Oder es war keiner da, jetzt mal sagen Agile Coaches oder vernünftige Scrum Master, die schon so erfahren waren, dass sie das Umfeld auch im Hinblick auf Erwartungshaltung und wie läuft denn das überhaupt, wenn wir hier nach Scrum arbeiten, wie läuft denn das überhaupt, wenn da einer als Product Owner rumläuft, mitnehmen konnten. Und ich glaube, das ist das Problem, dass du auf der einen Seite selber struggles in diese Rolle, in diese Verantwortlichkeit reinzukommen, das ist schon schwierig genug, und aber auch deinem Umfeld gegenüber das passiert. Weil, das ist ja so, auch so ganz typisch, wenn das Ganze passiert in einem eher IT-Projektmanagement-Kontext, also du hast meinetwegen, gerade jetzt diesen Großkonzern, von dem wir sprachen, viel Silo-Denken, viel Projektkultur, ist ja alles nicht schlecht. Aber da wird jetzt plötzlich auf Product Owner gemacht, was bedeutet, dass deine ganzen internen Stakeholder auf dich zutreten, nicht wissen, was das jetzt heißt, dass du Product Ownerin heißt und dich halt erstmal so behandeln, entweder wie du vorher in deiner Rolle warst, also ach, du warst ja vorher Teamleiterin, ach, du warst ja vorher Projektleiter und dich so ansprechen nach dem Motto, gib mal Fertigstellungszeiten, gib mal einen Projektplan und so weiter und du dann selber aus der Unsicherheit in dieser neuen Rolle heraus auch, naja, in deine Komfortzone zurückgehst. Nach dem Motto, als Projektmanager kann ich dir schnell Antworten geben. Als Teamleiterin kann ich dir schnell Antworten im Namen des Teams geben und so. Und dieses Zurückfallen auf alte Rollenmuster, ich glaube, das ist per se einfach eine große Herausforderung, wenn dein Umfeld eben nicht mitgenommen wird.
Gucken wir gleich auch mal drauf, ne? Also was wir empfehlen können auch für eine Product Ownerin, die sich dann vielleicht in dem wiederfindet, was wir gerade als Beobachtung teilen. Ich möchte aber auf den Punkt, weil du gerade sagtest, ja, vielleicht sind wir in einem großen Projektmanagement-Umfeld oder so unterwegs. Ich würde noch eine Komplexität oder Herausforderung dann mit ansprechen wollen. Häufig gehen dort größere Organisationen, Konzerne halt eher mit so einer Big Bang-Einführung halt vor. Also ich habe selten erlebt, dass man schrittweise oder erstmal einen kleinen Bereich oder wie auch immer irgendwie umstellt. Und das bedeutet, dass natürlich auch die Schwierigkeit entsteht, dass du auf einmal nicht nur eine Person, über die wir gerade reden, mit ihrer Unsicherheit hast, sondern vielleicht 50, die alle auch noch unterschiedliche Vorstellungen haben und sich alle auch noch vielleicht unterschiedlich verhalten. Also wenn jetzt die Stakeholder auf sie zukommen, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das potenziert auch die Unsicherheit sowohl für jeden Einzelnen als auch für die Organisation halt nochmal, wenn nicht gut genug erklärt wird, was denn jetzt von einer Product Ownerin erwartet wird. Und dass man da auch genau erklären muss, was die Erwartungshaltung ist und was sich da durchaus irgendwie verändert.
Ja, genau solche Big Bang-Einführungen haben wir ja auch in den letzten Jahren auch im deutschen Markt gesehen, wo dann ja, über 100 Leute gleichzeitig auf einen Schlag als Product Owner tituliert wurden, auch überall Scrum draufgeschmiert wurde, nach dem Motto, alles sind jetzt Scrum-Teams. das kann mit solchen Blaupausen letztlich nicht funktionieren, glaube ich. Und so im ersten Moment, für die ersten 3 bis 6 Monate, funktioniert das, weil ne, alles ist neu, alles fühlt sich cool an. Dann kommen aber die Unsicherheiten oder die Unzufriedenheiten eher, weil dann im Endeffekt das Lieferversprechen auch nicht eingehalten werden kann. Also letztlich geht es ja darum, dann auch Vertrauen aufzubauen. Auch als Ganzes in der Organisation, auch für so einen Schritt, auch für so einen Transformationsschritt. Und das scheitert dann meistens. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, es nimmt inzwischen etwas ab, aber dass das viel damit zu tun hat mit der Erfahrung mit Lean. Also es gab gerade in vielen dieser Großkonzerne halt, ich sage jetzt mal grob gesagt vor 10 Jahren, solche Lean-Wellen. Die wurden auch häufig als Wellen beschrieben, also wo es gewisse Checklisten gab, die kurz gesagt pro Team abzuarbeiten waren, um ja auf leane Arbeitsmethoden umzustellen, sehr verkürzt. Und diese Lean-Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind dann häufig in diese Transformationsrollen gerutscht, um Agilität einzuführen und haben eben oftmals dann versucht, Agilität per Reißbrett einzuführen, ne? Und sozusagen das und das muss gemacht werden. Meinetwegen, ihr macht alle eine Schulung und dann kriegt ihr noch 20 Tage einen Agile Coach daneben gestellt als Team und danach seid ihr agil. Also genau so original gehört. Das ist jetzt zum Glück, nimmt das in den letzten 5 Jahren rapide ab, diese Beobachtung, das finde ich gut. Aber ganz... Also ich spreche so ein bisschen ironisch immer davon, ne? Die Älteren unter uns kennen noch das Produkt Raider, den Schokoriegel, der heute Twixie heißt. Ja, und da gab es diese Werbung, kennst du wahrscheinlich auch noch, aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts, ne? Weil sie einfach nur einen Namenswechsel gemacht haben. Und so ein bisschen ist es ja, ne? Aus Projektmanager oder Teamleiterin wird jetzt Product Owner, sonst ändert sich nichts. Ich glaube, da, das ist halt, nochmal, es ist erstmal nur eine Beobachtung, dass es so passiert. Das ist jetzt noch keine Lösung. Da müssen wir jetzt mal überlegen, was kann man da so tun.
Aber dann lass uns tatsächlich auch mal in Richtung, was kann man tun, überlegen. Es gibt da für mich 2 Ansatzpunkte. Ne? Einmal, was vielleicht die Organisation zusätzlich anders machen könnte und auf was man so achten kann. Gleichzeitig aber auch ich jetzt in dieser Situation, ich heiße auf einmal Product Ownerin und war halt vorher Projektleiterin, das kann man nicht so trennscharf diskutieren, deswegen werden wir es ja wahrscheinlich auch zusammen diskutieren, aber mir ist wichtig, dass wir beide Perspektiven berücksichtigen und mal drauf gucken, was wir für sinnvolle Hilfen oder Ansatzpunkte gesehen haben, gefunden haben, also um diese Situation, dass ich nicht mehr Hilfe rufen muss, dass sich das zumindest so ein bisschen abschwächt. Was würdest du so als erstes sagen, wo man mal ansetzen könnte?
Also aus Organisationssicht sollte man ansetzen und erstmal überlegen, wo passt denn überhaupt welches agile Framework oder welcher agile Ansatz und nicht alles jetzt auf Scrum zum Beispiel umlabeln und damit alles zu Scrum-Product-Ownern machen. Dazu gehört meiner Ansicht nach, also es gibt ja auch nicht entweder Scrum oder Kanban, sondern das haben wir hier ja auch schon gut dargestellt, das ist ja eine kombinierbare Sache. Aber letztlich je nach Kontext des Teams oder des Produktes, an dem man arbeitet, also sei es Kontext der, wie viel Kundennähe, Usernähe habe ich, ne? Stichwort Teamtopologien, wir haben letztens das zu Plattformteams was gemacht. Zweiter Kontext wäre die Frage nach, in welchem strategischen Horizont des Horizontemodells ist man unterwegs, in welcher Phase des Produktlebenszyklus ist man unterwegs und. Letztlich unterm Strich, wie viel Komplexität hat diese Produktentwicklung? Danach überlegt, okay, welches Framework ist hier richtig und wichtig? Und besonders cool habe ich das schon mal erlebt, dass alle Teammitglieder tatsächlich, und das waren irgendwie über 100 Leute, geschult wurden und zumindest die Chance hatten, die Grundlagen von Agilität, von Scrum, von Kanban kennenzulernen und dann selber, und das durften wir zum Glück begleiten, ausführliche Workshops gemacht wurden, wo diese Teams überlegt haben, was glauben wir denn, je Team ist ein geeignetes Framework, mit dem man mal starten kann. Und also kurz gesagt, weg von dem wir planen von außen, was welches Team machen soll, hin zu die Teams werden befähigt, selber eine initiale Idee zu entwickeln, mit was sie starten wollen, unabhängig davon, ob man das später vielleicht umentwickelt, ne? Also sprich von Scrum mehr zu Kanban oder umgekehrt geht.
Ja, da kann man ja vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, ne? Also wenn wir dann definiert haben, welches agile Framework nehmen wir überhaupt Scrum oder nicht, dann sich zu überlegen, wie sollen denn die Rollen gestaltet sein, ne? Und auch dazu haben wir ja die ein oder andere Folge gemacht, dass Product Owner nicht gleich Product Owner ist, dass es immer auf den Kontext ankommt, in dem ich unterwegs bin. Hast du gerade auch ja ein paar Worte zu gesagt. Häufig sollte es aber dann zumindestens, egal ob das Team das selber machen darf oder die Teams oder es hat halt jemand von extern gemacht, eine Art von Rollenbeschreibung geben. Und ich würde jetzt als Person in so einer Situation, ich bin ungelabelt worden, habe keine Ahnung, was ich tun soll oder weiß nicht, was sich geändert hat, zumindest nach dieser Rollenbeschreibung fragen. Ich würde die mir angucken, wenn sie denn helfen, ne? Ich sehe leider zu viele Rollenbeschreibungen, die auch nicht helfen zu klären, was soll ich denn jetzt tun, weil da so ein paar eher auch interpretierbare Bullet Points halt draufstehen. Aber ich würde es mir zumindest angucken und ich würde zumindest nachfragen, ja, was glaubt ihr denn, was so die Aufgabe ist?
Und daran anschließend, ich würde einfordern, dass man das gemeinsam diskutiert. Also meistens werden diese Rollenbeschreibungen ja auch dann wiederum von Menschen geschrieben, die auch noch nicht so lange in dieser ganzen Idee drin sind. Und letztlich geht es darum, das explizit zu machen oder, wie sagen wir mal so schön, ne, ein gemeinsames mentales Modell von dieser Rolle zu entwickeln. Und nur weil da irgendwer mal was aufgeschrieben hat, und das ist letztlich Aufbauorganisation ja erstmal nur, heißt das ja nicht, dass es so für uns funktioniert. Das Ganze folgt ja der, aus unserer Sicht, der Idee, dass man agil, also die Einführung von Agilität nicht planen kann, sondern auch Agilität einführt. Sprich, es mag eine initiale Idee von so einer Rollenbeschreibung geben, die würde ich aber diskutieren wollen und auch iterativ weiterentwickeln wollen oder vereinbaren zumindest, einfordern, dass man sagt, okay, lass uns damit starten, habe ich verstanden, aber dann lass uns nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr einfach auch nochmal gemeinsam auf diese Rollenbeschreibung drauf gucken, Klammer auf, auch welche organisatorischen Schulden wir wiederum abbauen können oder und auch so in die Richtung.
Ich glaube, bevor ich damit starten würde, würde ich mir als Product Ownerin auch mit diesem Verständnis, was die Erwartungshaltung an mich ist, wenn es da eine Rollenbeschreibung gibt, vielleicht auch erstmal Feedback einholen, was denn so mein Team, die Stakeholder um mich rum, auch von mir erwarten und das gegeneinander reflektieren, weil häufig ist das schon der erste Punkt, wenn mir kommuniziert wurde, was die Erwartungshaltung an mich ist, wie du es gesagt hast, aus so einer aufbauorganisatorischen, planerischen Sicht und ich dann aber mit meinen Peers geredet habe, mit denen ich täglich zusammenarbeite, dass dann etwas rauskommt, was schon gar nicht matcht. Und auch das wäre für mich ein Anlasspunkt, wieder in die Diskussion zu gehen und zu sagen, guck mal, aber die haben die Erwartungshaltung. Also entweder sind diese Peers nicht so abgeholt, dass ich sinnvoll so arbeiten kann, wie ihr es euch vorstellt. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder das, was wir geplant haben, was du gerade gesagt hast, macht keinen Sinn, weil ich muss mit meinen Peers so und so arbeiten und das matcht halt nicht. Dann kann man es in die andere Richtung spielen. Aber das würde ich auf jeden Fall tun. Das heißt, ich meine, wir sprechen jetzt darum, sich aktiv daran zu beteiligen, dass geklärt wird, was wirklich meine Aufgaben sind als Product Ownerin und Product Owner, damit ich auch wirklich so agieren kann und damit ich nicht an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie in eine Situation reinlaufe, wo ich es eigentlich gar keinem mehr recht machen kann.
Ja, und Achtung, nur wenn man zum Beispiel das Team fragt, nach dem Motto, wie soll ich denn als Product Owner sein? Da kann ja beliebig viel Mist auch bei rauskommen.
Klar.
Ne? Also weil die auch noch nicht genug Wissen haben oder Erfahrung haben im Zweifel. Also ich würde mich eben auch nicht nur daran dann anlehnen, was sozusagen gefordert wird. Das ist auch klar.
Nee, aber es ist halt eine komplexe Herausforderung, die Product Owner Rolle neu zu gestalten.
Ja, genau.
Und dann sollte ich möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zulassen, um zu einer möglichst guten Lösung oder ersten Schritt in dieser Unsicherheit halt irgendwie machen zu können.
Ich hätte noch eine weitere Empfehlung, letztlich sich so Rollenvorbilder zu suchen, ne? Oder Role Models. Entweder intern, also wenn es schon welche gibt, wo es heißt, boah, die ist eine gute Product Ownerin oder der macht das schon ganz gut oder der macht es auch schon länger, würde ich mal gucken, ob man da in eine Art Mentoring reinkommen kann mit so einer Person oder mal mitlaufen kann. Und wenn es das intern halt noch nicht gibt, das durchaus auch extern versuchen. Das ist nicht so einfach, das extern zu finden, aber zumindest kann man auf verschiedenen Community-Veranstaltungen, wir machen ja, oder Dominik und ich machen ja unter anderem ehrenamtlich auch dieses Product Lean Coffee zum Beispiel, wo so ein Austausch auch stattfindet von frischeren und von erfahrenen POs. Also sowas würde ich mir suchen, alles von ja Konferenzen, Barcamps etc., um einfach, so haben wir ja auch gelernt, ne, einfach mit anderen zusammen zu lernen.
Und dazu gehört vielleicht auch, doch mal drüber nachzudenken, ob ich nicht wirklich eine Basis Product Owner Schulung, Weiterbildung, Zertifizierung besuchen sollte oder vielleicht meine ganzen Product Owner in solche Veranstaltungen zu schicken. Auch mal unabhängig davon, wie genau die Rolle beschrieben worden ist, weil vielleicht stelle ich ja fest, wenn ich es auch einfach so als Scrum Product Ownerin so eine Basis 2 oder 3 Tage Schulung mache, wie viele Berührungspunkte es überhaupt mit dem gibt, was eigentlich von mir erwartet wird. Und da bist du wieder bei deinem Rider und Twix Beispiel, ne? Vielleicht steht das da nur drauf, aber eigentlich ist mit dem, was zumindest unser Verständnis ist, ne, der Product Owner Rolle, gibt's da wenig Berührungspunkte.
Meine Empfehlung ist dabei, wirklich solche Weiterbildungen gemeinsam zu besuchen oder zumindest gemeinsam zu reflektieren. Weil ich meine, wir machen ja auch PO-Trainings und kennen diese Situation, dass sozusagen dass das Standardcurriculum nicht matcht auf den initialen Startpunkt einer Organisation. Aber dann geht es darum, gemeinsam mit den anderen zu überlegen, okay, wie können wir das weitestgehend denn bis jetzt mal am Anfang einführen? Was können wir noch nicht so leben? Stichwort organisatorische Schulden. Aber ne, und da zumindest nicht alleine zu sein damit, in dieser Hilflosigkeit, wenn man so will, sondern das gemeinsam zu reflektieren. Und nicht so als Jammerveranstaltung, bei uns ist es alles schlecht, das geht nicht bei uns. Wir sind ja in so Großorganisationen nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern, also nicht im Greenfield, sondern im Brownfield, wie man so charmant sagt, wo es noch schon was matschig ist. Und natürlich geht da, was heißt natürlich? Ich glaube, dass da zumindest initial nicht Scrum by the Book funktioniert. Ich glaube, dass es gut ist, danach zu streben und so weiter, um erfolgreiche Produktentwicklung zu machen. Aber wichtig ist, das finde ich wirklich extremst wichtig, dass man selbst in einer gestaltenden Rolle ist. Selbst wenn es irgendwie am Anfang etwas ätzend klingt, wie so die Idee ist. Aber wir sind dann ja in den Rollen auch Change Agents einer agilen Transformation und wir müssen halt klar haben, dass so eine Organisation, also gerade jetzt, wenn so ein Kontext ist, die Organisation wird gerade selber erst agil, die Organisation lernt ja selbst und da können wir mithelfen und wir müssen halt aufhören zu sagen, ich will mich ins gemachte Nest setzen, jetzt sag mir, gib mir das Rezept, das Kochrezept, wie ich PO sein soll.
Als vielleicht ein guter Punkt, den du da gerade hattest, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, also zu versuchen, dass wir noch konkretere, vielleicht praktischere Hilfestellungen oder Learnings, die wir so in den letzten Jahren haben, nochmal mitzugeben. Das, was du meinst, eine Organisation funktioniert halt und wir sind halt mit Change Agents, da fällt mir sofort dieses Akronym CORE von Matt LeMay halt tatsächlich ein. Auf das C habe ich schon mal referenziert, weil es darum geht, Clarity over Comfort in der Kommunikation zu haben. Aber da gibt es ja auch das O für Organization. Und das ist so, change the rules, don't break them. Ne? Also, dass ich in dieser Produktmanagement, Product Owner Rolle die Aufgabe habe, auch auf Veränderungen hinzuwirken. Und zwar in der Art und Weise, dass sich das Arbeitsfeld halt so entwickelt, dass ich halt wirklich Product Owner sein kann, weil das wird von Anfang an einfach auch nicht so sein, dass das Scrum by the Book oder sowas funktioniert und ich muss mich daran aktiv beteiligen. Und der Tipp, den Matt LeMay dabei gibt und den finde ich so besonders hilfreich ist, ich soll da nicht bewusst in den Konflikt, in den kompletten Widerstand oder in das Revoluzertum einsteigen, sondern ich kann ja mal gucken, ob ich bestimmte Unternehmensregeln so ein bisschen ausdehnen oder beugen oder so ein bisschen herausfordern kann und auch dadurch ein bisschen Veränderungen initiieren kann vielleicht.
Ja, ich finde das ist so ein bisschen Meta, dieses Modell, das Core, der Core-Ansatz, aber ich finde, das durchdringt man vielleicht erst ein bisschen später, aber ich finde das sehr wertvoll. Und ich würde mal die andere Seite der Medaille auch sehen. Also ja, was LeMay sagt, ist dann, verändere die Organisation, was wir gesagt haben als Change Agents. Aber man muss natürlich auch sich von vornherein bewusst machen oder offen dafür sein, dass man sich selber ändern muss. Und ich kann das ja in meiner eigenen persönlichen Geschichte sehen. Ich war 13 Jahre lang Hardcore-Wasserfall-Projektmanager. Und verdammter Mist, ich glaube, da muss man ganz schön viel entlernen. Ich bin nicht überzeugt, dass vorher Projektleiter gewesen zu sein eine gute Startvoraussetzung dafür ist, jetzt Product Owner zu sein. Also da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, ne? So vom Projektleiter zum PO. Und das ist ja grundsätzlich die Frage, wo komme ich her? Was war ich vorher? Komme ich aus dem UX-Bereich? Komme ich aus dem IT-Bereich? Wie hat es mich dahin getragen jetzt in diese PO-Verantwortung? Da haben wir eine ganze Reihe von entsprechenden Folgen gemacht und Erfahrungsberichte zum Teil auch reingeholt. Und alle kommen eigentlich an den Punkt, ich muss zumindest mal umlernen. Und das ist schmerzhaft, weil letztlich habe ich, das war ja bei mir auch so, ich habe über Jahre irgendwie Projektmanagement, Wissen, Zertifizierung, lalala und eine Projektmanagement-Karriere aufgebaut. Und dann soll das jetzt plötzlich im übertriebenen Sinne wertlos sein? Oder da kommen vielleicht auch noch so ein paar agile Vögel um die Ecke und sagen mir, Projektmanagement gibt es nicht mehr. Entschuldigung, gibt es jetzt nicht mehr? Bin hier schon im kölschen Wochenende. Und das zerreißt einen ja ein Stück weit auch. Und da letztlich im Sinne eines Growth-Mindsets statt eines Fixed-Mindsets zu sagen, okay, es wird anders, aber es wird bestimmt cool. Ja, ich kann was lernen, ich kann meinen Horizont erweitern. Und ganz ehrlich, im Zweifel kann ich halt immer wieder auch, heute noch, würde ich sagen, wieder zurück ins klassische Projektmanagement gehen. Da gibt's ja auch nach wie vor, vielleicht weniger als früher, aber nach wie vor sinnvolle Bereiche, wo klassisches Projektmanagement noch total Sinn macht.
Ja, ich finde immer den Ausspruch, dass das ganze Agile oder jetzt Product Ownerin zu werden eher die Erweiterung meines Werkzeugkastens ist. Ne? Also ich muss das Alte ja nicht wegschmeißen und darf nur das Neue machen und die anderen alten Werkzeuge oder Dinge, die ich gelernt habe, funktionieren nicht mehr. Ich weiß, was du mit dem Entlernen meinst, weil ich sonst sehr schnell wieder in alte Muster zurückfalle. Zumindest geht das mir so. Aber irgendwann komme ich zu dem Punkt, wo vielleicht dann ich beides kann, ne? Und auch beides sinnvoll irgendwie anwenden kann.
Ganz konkretes Beispiel, es geht um Entlernen von Gewohnheiten. Ja, also Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und eine Schätzung einfordert, wie lange braucht denn das Team, um Feature XY fertigzustellen? Da habe ich als Projektleiter natürlich was rausgehauen, ja. Als Reflex. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür.
Ja. Aber es gibt ja neben dem, wie wir inhaltlich zusammenarbeiten, auch die Art und Weise, wie man mit mir als Mensch, als Individuum vielleicht arbeiten sollte. Und da gibt es ja auch diesen spannenden Ansatz, vielleicht mal so ein How to work with me zu schreiben. Ne? Also für andere zu formulieren, wie man mit mir denn zusammenarbeiten sollte. Weil manchmal wissen die Menschen das auch gar nicht, ne? Und wissen auch gar nicht, wie sie mit mir umzugehen haben. Und gerade in so einer Veränderung von, ich bin einfach nur umgelabelt worden, das expliziter zu machen und auch zu transportieren, ist total spannend. Ich kenne ein paar Unternehmen, die das machen, wenn eine neue Mitarbeiterin halt dazukommt, ne? Und dass das auch ein Punkt ist, dass so etwas am Anfang geschrieben wird. Aber gerade auch bei unserer Situation, bei unserem beschriebenen Kontext, finde ich, kann das hilfreich sein.
Ja, ich meine, das ist super cool, glaube ich, wenn du neu in irgendwelchen Führungspositionen bist, jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, die wir jetzt heute haben, aber bezogen auf die Frage, die wir haben, könnte man das eben so framen, glaube ich, dass man sagt, ja, how to work with me, ich komme meinetwegen aus dem Projektmanagement-Kontext und wahrscheinlich werde ich solche Gewohnheiten an den Tag legen, bitte weist mich dann aktiv darauf hin. Oder ne, ich wünsche mir, dass ihr mir regelmäßiges Feedback gebt, wenn ich, jetzt wollte ich sagen, übergriffig werde, ich meine, ne, schätzungsmäßig oder so, oder wenn ich einen Push mit Push-Prinzip statt mit Pull-Prinzip arbeite, also wenn ich Arbeit ins Team reindrücke, nach dem Motto, ich weiß, dass ich das so ein bisschen in meinen Kleidern noch drin habe, oder zu wenig zuhöre, oder, nach dem Motto, ich habe mich schon selber relativ reflektiert und deshalb schreibe ich das auf und damit ihr von vornherein wisst, was ich auch lernen möchte. Ne? Zum Beispiel, ich möchte lernen, besserer Product Owner zu werden. Bitte helft mir dabei. Und gerade dann, das ist ja besonders wichtig, wenn ich vorher eine hierarchische Funktion hatte, wie irgendwie ein 12-endiger Projektleiter, wie eine Teamleiterin und, und.
Hast du noch was, was wir empfehlen könnten aus unserer Erfahrung?
Ja, was wir eben schon mal am Rande hatten, nicht vergessen, die Stakeholder zu schulen. Achtung, das ist nicht dein Job als Product Owner, aber bitte das einfordern oder, sagen wir so, wenn es eben noch keinen anderen gibt, also zum Beispiel auch keinen Scrum Master oder so gibt, ja, dann muss ich das, glaube ich, übergangsweise auch als meinen Job sehen, Stakeholder mitzunehmen. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe so eine Erfahrung ja gemacht, als ich bei Bayer damals war und diese Product Owner Rolle war total neu, die ich da eingenommen habe. Ich brachte halt die Erfahrung mit, aber keiner im Umfeld kannte das. Dann habe ich den bisherigen Stakeholdern gesagt, pass auf, behandle mich erstmal so wie deinen bisherigen Projektmanager. Ja, ich heiße jetzt anders und ich werde dir auch peu à peu erklären, was der Unterschied ist und wir werden das gemeinsam lernen. Aber ne, die waren dann auch so, wie nennt ihr das jetzt hier, was plant ihr, eure nicht Storypoints, Gummipunkte, Weltwatchers-Punkte, die haben sich halt so halb lustig drüber gemacht. Also ich würde, ist ernsthaft gesagt, ich würde versuchen, Anschlussfähigkeit mit den Stakeholdern herzustellen, wenn die Organisation es halt nicht schafft, da Schulungen aufzubauen.
Ja, und das Gleiche gilt, finde ich, auch in Richtung des Teams, mit dem ich zusammenarbeite. Ne? Also auch da bestimmte Erwartungshaltung zu reframe, zu entwickeln. Ne? Also wenn die gewohnt sind, in Stunden zu schätzen, auch da vielleicht aus unserer Produktmanagement-Sicht zu erklären, warum wir es denn jetzt tatsächlich anders machen. Was haben wir noch?
Ich würde so ein bisschen so ein Self-Assessment machen, im Sinne von, wo komme ich her? Also was für Wissensdomänen beherrsche ich jetzt schon? Ne? Wenn wir davon sprechen, dass Produkte oder ein Produkt grundsätzlich immer so aus den drei großen Wissensbereichen Tech, Business und User besteht, so wie Marty Kagan das formulieren würde, komme ich bislang aus der Tech-Ecke, dann muss ich mich vielleicht aktiv in diese User-Ecke, also sprich Kundenverständnis, Customer-Zentrierung und so reinarbeiten, UX-Verständnis aufbauen, User-Research. Komme ich vielleicht zwar aus der User-Ecke, habe aber kein technisches Verständnis oder die dritte Domäne ist ja dann das Business, das ist die Wirtschaftlichkeitsverständnis. Ja, einfach zu analysieren, was fehlt mir noch? Also bei mir ist es so, ja, ne, blöder BWLer, sage ich immer so schön, das Business, die Business-Seite bringe ich, glaube ich, ganz gut mit vom Hause aus. IT-nah habe ich dann, weiß ich nicht, inzwischen 24 Jahre lang gearbeitet. Aber naja gut, meine größte Schwäche weiß ich oder am wenigsten Erfahrung habe ich in dieser User-Ecke. Und dann suche ich eben aktiv die Wissensdomäne, wo ich mich am ehesten weiterbilden möchte und nicht dort weiterbilden, wo ich eh schon relativ viel Erfahrung habe.
Und ich glaube, den letzten Punkt, den ich noch mit reinwerfen würde, ist in großen Konzernen und dann mit Umtitulierung und du bist jetzt Product Owner und Owner, oh, mir gehört was, ist ja immer auch Entscheidungsbevollmächtigung irgendwie mit verbunden. Das verändert sich aber meistens halt auch nicht oder ist nicht explizit gemacht. Und ohne da jetzt wieder lange drauf rumreiten zu wollen, weil mittlerweile gibt es ja auch endlich eine Folge von uns zu unserem POEM-Modell, also zu dem Product Ownership Evolution Model. Das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch machen. Ne? Also wenn diese Situation passiert, dass ihr plötzlich Product Ownerin seid, das mal rauszukramen, sich die Folge anzuhören, das mal mit meinen Peers drumherum zu machen und dann einfach mal zu gucken, was kommt denn da so raus. In vielen Fällen, aus unserer Erfahrung heraus, ist das ja immer sehr spannend.
Ja, ist witzig, dass du noch das, und richtig, dass du das nochmal rauspickst. Ich muss gerade dran denken, wann haben wir das entwickelt? Vor 7 Jahren, ne? 2017. Und eigentlich waren das ja genauso ähnliche Diskussionen, die wir damals hatten miteinander, wo, ich kann mich noch entsinnen, wo du sagtest, ja, die Product Owner, die nannte man dann POs, aber die haben überhaupt nicht meine Erwartungen erfüllt, die du sozusagen als Director Product dann hattest. Ja, und da sind wir ja in der Diskussion auch drüber gestolpert, dass genau dies nie explizit gemacht wurde. Ne? Und das ist ja so ein Kernproblem, wo dieses Hilfe, ich bin jetzt PO auch drin steckt. die Leute werden halt mit diesem Label versehen, Product Owner, aber sie haben eine Unsicherheit, weil sie es nicht besser wissen. Was dürfen sie jetzt entscheiden? Also selbst, mal abgesehen davon, ob sie Produktmanagement-Wissen haben oder nicht und Erfahrung, aber dieses, was darf ich denn jetzt als PO? Weil gerade, weißt du, kommst in den agilen Kontext rein, alles so, ja, auf Augenhöhe arbeiten, ist ja alles richtig und wichtig. Aber wo darf ich denn jetzt mal sagen, so, das ist jetzt wirklich das, was wir bauen müssen, ohne zu pushy zu sein. Also das ist oft unklar, genau. Und dafür haben wir dieses Poem damals ja letztlich, oder aus diesen Diskussionen heraus haben wir dieses Poem entwickelt. Ich habe jetzt gerade letztens übrigens noch ganz spannend, hat ein Student mich angesprochen und angeschrieben und mir eine Arbeit geschickt, weil das in seiner Abschlussarbeit irgendwie drin vorkam. Fand ich sehr, sehr spannend.
Sehr schön. Werden wir auch nochmal in die Shownotes verlinken. Schaden kann das ja nicht. Ihr findet das aber auch bei uns auf der Webseite oder sprecht uns einfach an. Ich möchte aber auch diese Folge nicht beenden, ohne so einen letzten finalen Tipp. Oder ich fordere ich mal ein bisschen heraus, ohne zwei finale Tipps von dir, so zum Abschluss. Wenn ich mich jetzt in so einer Situation befinde, wie wir das die ganze Zeit beschrieben haben, was würdest du ganz konkret empfehlen und machen?
Ein Tipp, ja, genau, vielleicht sind es zwei verbundene, aber könnten auch als einen sehen. Ich würde mich selber als Produkt verstehen. Also im Endeffekt so wie Dominik, ist ja Dominiks Spezialthema und dazu haben wir ja auch eine Folge gemacht, sei dein eigenes Produkt. Sprich, ich würde versuchen, mit den Mechanismen und Praktiken des Produktmanagements auf mich selbst drauf zu gehen und sprich eine Vision, wo will ich hin in dieser Rolle etc. Und ganz konkret, und das wäre so der verbundene zweite Teil des Tipps, eine Story Map zu machen. Eine Story Map über die Frage, was und wo und wie agiere ich als Product Owner, an welchen Ecken, also welche Aktivitäten und Steps, um in dieser Sprache zu bleiben, habe ich und wo fehlt mir da was, welche Wirkungsschnitte, ne, die Slices nach den Target Outcomes einer Story Map, möchte ich Stück für Stück jetzt erlernen in meiner neuen Rolle, also dazu dann im Zweifel auch nochmal in die Folge Story Mapping reinhören oder YouTube, unser YouTube-Video dazu. Genau, also sei dein eigenes Produkt und ganz konkret bau dir vielleicht eine Storymap auf, wie du besser in diese Rolle reinkommst.
Und ich würde vielleicht einfach zum Schluss die Empfehlung geben, so gut wie es geht, entspannt zu bleiben in der Situation. Ja, da ist ganz viel Unsicherheit, ganz viel Unwissen, wenn mir so etwas passiert, dabei. Aber häufig klärt sich sowas tatsächlich auf oder ich hoffe, wir haben auch den einen oder anderen Hinweis gegeben, was du aktiv tun kannst, um diese Situation in diesem Kontext zu verbessern. Ich glaube, wenn ich selber hektisch werde oder unsicher, dann hilft mir das nicht wirklich weiter. Ich weiß, dass das ein schwieriger Tipp ist, weil so Gelassenheit dann in so einer Situation zu behalten, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gefordert. Aber wenn ihr das irgendwie hinbekommt, dann atmet dreimal durch und versucht, damit so umzugehen. Weil ich glaube, es will auch keiner bewusst irgendetwas Böses. Und wenn ich versuche, im Positiven Sachen zu verändern, dann kann ich die, glaube ich, auch verändern.
Darf ich dir noch ergänzen oder anschließen?
Gerne.
Mit dem entspannt bleiben auch offen sein oder transparent machen, was ich noch nicht weiß. Also nicht eine Show machen, sondern entspannt auch zugeben, dass ich vielleicht mich noch unsicher fühle in der Rolle und damit anderen eine Chance geben, mich auch mitzunehmen auf der Lernreise.
Sehr schön. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Tim, vielen Dank. Hoffentlich bis bald wieder hier an den Mikros.
Danke dir.
Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.